hinführen zur Predigt, lese ich aus dem 2. Mose, Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 17. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da sprach aber der Herr, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Gehe hin, versammel die Ältesten Israels und sprich zu ihnen. Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat gesagt, ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist. Und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter und Heviter und Jebusiter. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sie werden auf deine Stimme hören. Und du sollst zum König von Ägypten hineingehen, du und die Ältesten Israels. Und ihr sollt zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen, und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Dies sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin, Da warf er ihn auf die Erde und wurde zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz wie Schnee. Und er sprach: Tu deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diese beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, dann nimm vom Wasser des Nil und gieße es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Nil nehmen wirst, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber antwortete dem Herrn: Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun gehe hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte: Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose, und er sprach: Ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus, dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden, und es wird geschehen. Er wird für dich zum Mund sein, und du wirst für ihn zum Gott sein. Und diesen Stab sollst du in deiner Hand nehmen. Damit sollst du die Zeichen tun.
Ja, vielen Dank für das Lesen des Textes, Hannah. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, so nach einigen Wochen, dass ich zurück bin aus der Elternzeit und jetzt einen Gottesdienst wieder hier mit euch zusammen erleben kann. Das ist schön und wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so allen geht im Moment, wie ihr diese Zeit so empfindet. Mir kommt das manchmal so ein bisschen vor, als sei das Leben so auf, ja, in so einer Warteschleife, ne? Corona und die angeordneten Maßnahmen dazu, das zieht sich einfach schon so lange hin und man wird vertröstet, man hört ständig Warnungen und so gefühlt geht das alles nur im Schneckentempo voran. Und das ist manchmal ganz schön ermüdend und ernüchternd, oder? Ich wünsche uns allen, dass wir trotzdem da noch durchhalten können und dass wir auch den Mut und das Vertrauen auf Gott auch in dieser Zeit nicht verlieren, denn er ist da, auch in dieser Zeit. Auch in dieser Zeit ist er mit uns. Auch Israel, das Volk Gottes, auch sie mussten warten. Auch sie waren ja wie in so einer Art Warteschleife. Sie hatten ja zu Gott geschrien in ihrer Not, weil sie von den Ägyptern versklavt und unterdrückt wurden. Und Gott hatte gesagt: Ja, ich werde euch helfen. Ich sende euch einen Retter. Und tatsächlich wird dann auch ein Retter geboren. Mose kommt auf die Welt. Und durch ganz wunderbare Umstände wird sein Leben auch bewahrt, obwohl auch er, so wie alle anderen, ja, neugeborenen Jungen seiner Zeit, unter der Todesdrohung des Pharaos steht. Er wird bewahrt und er wächst sogar in der Familie des Pharaos auf. Aber er lässt sich dann schließlich als erwachsener Mann hinreißen zu einer unüberlegten Tat. Er muss ins Exil flüchten und er verbringt jetzt Jahre und Jahrzehnte dort in der Wüste und verschwindet so ein Stück weit von der Bildfläche. Was ist nun mit der angekündigten Befreiung? Wo bleibt sie jetzt, diese Rettung? Israel musste in die Warteschleife. Und währenddessen lief diese Unterdrückung in Ägypten ja ungehindert fort. Ist ganz schön hart, was Israel dazugemutet wurde. Aber eines Tages ist es endlich soweit, Gott spricht, er offenbart sich dem Mose, er zeigt sich diesem Retter und er beauftragt ihn, sein Volk jetzt zu befreien. Befreiung wird von Gott beauftragt, das ist das Thema und wir haben gehört diesen etwas längeren Text schon aus dem zweiten Buch Mose und das ist auch gut und auch wichtig, dass wir uns diese Zeit auch nehmen, auch mal so einen längeren Text zu hören in Ruhe, schon da kann es ja sein, dass Gott hier spricht zu uns durch sein Wort, dass er uns anspricht und dass er uns vielleicht schon das ein oder andere hier aufs Herz gelegt hat, was uns wichtig geworden ist. Ich kann und will nicht auf alles eingehen, dann wären wir noch in einigen Stunden hier. Ich will drei Punkte herausgreifen aus diesem längeren Abschnitt. Erstens, Moses Berufung oder wie Gott auch in unser Leben tritt. Moses Berufung oder wie Gott auch in unser Leben tritt. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass es ein ganz gewöhnlicher Tag für Mose gewesen ist. Zunächst mal. Ein Tag, wie er ihn schon unzählige vorher erlebt hat in den vergangenen Jahren. Wieder einmal war er unterwegs mit den Schafherden seines Schwiegervaters. Er trieb sie über die Steppe hinaus auf der Suche jetzt nach einem geeigneten, nach einem fruchtbaren Weideplatz. Und dann plötzlich am Berge Horeb, Mose ahnte noch nichts davon, dass dieser Berg einmal eine besondere Bedeutung haben würde, da geschieht dann etwas Außergewöhnliches. Vers 2, der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und Mose wurde neugierig. Und Mose ging dann hin zu dieser wundersamen Erscheinung. Das muss ich mir doch mal näher ansehen. Was ist da los? Sehe ich irgendwie nicht richtig? Und dann plötzlich, mittendrin im Alltäglichen seines Hirtenberufes, tritt Gott selbst mitten hinein in sein Leben. Mose, Mose, ruft er ihn. Mose, Mose, hier bin ich. Und Gott spricht: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wow. Auf einmal ist Gott da. Auf einmal ist er da. Damit hatte Mose sicherlich nicht gerechnet. Er wird an diesem Tage, so wie jeden Tag, ja wahrscheinlich in aller Frühe noch etwas schlaftrunken aufgestanden sein. Er wird sich auf den Weg gemacht haben, nachdem er sich fertig gemacht hat, mit den Schafen seinen Weg gezogen, wie schon so oft, alles wie immer. Er war mittendrin, in seinem einförmigen Alltag als Schafhirte. Aber dieser so alltägliche Tag wurde dann plötzlich zu einem ganz besonderen Tag für ihn, denn mittendrin tritt Gott selbst ganz persönlich in sein Leben. Wow, er begegnet ihm. Liebe Geschwister, eigentlich haben wir das doch auch erlebt. Ich glaube, eigentlich haben das viele von uns auch schon so erfahren, dass Gott plötzlich in unser Leben getreten ist. Wahrscheinlich nicht durch einen brennenden Busch, aber dass er in unser Leben getreten ist. Paulus hat das erlebt. Er formuliert diese Erfahrung, die, glaube ich, die Erfahrung von vielen von uns ist, so, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist so ein typischer Paulus-Satz, da steckt ganz viel drin. Deswegen nochmal ein bisschen langsamer. Denn Gott, der sprach, und da kommt jetzt so ein Einschub, da wird Bezug genommen auf Gottes Handeln in der Schöpfung. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das hat Gott ja gesprochen und dann kam das Licht. Und dann geht es eben weiter. Dieser Gott, der damals in der Schöpfung schon gehandelt hat, dieser Gott, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, der das Licht gemacht hat, alles aus dem Nichts hervorgebracht hat, er ist auch in unser Leben gekommen mit seinem Licht und er hat unsere Herzen erleuchtet, dass wir Jesus Christus erkennen konnten und, Klammer auf, da schon schreibt Paulus hier auch, dass wir das dann auch weitergeben können, diese Botschaft. Also Gott ist in unser Leben getreten als Christusgläubige. Er ist eines Tages auch hineingekommen, mitten in den Alltag. Vielleicht ist es so gewesen bei dir, wie es bei Mose gewesen ist, dass du einfach, ja, nur deinen Job erledigt hast. Oder du warst beschäftigt, einfach so allgemein mit den vielfältigen Anforderungen des Lebens. Da gibt es ja immer was zu tun, sodass du gar nicht den Kopf frei gehabt hast für mal so tiefergehende Überlegungen. Und trotzdem, da kam Gott, da ereilte uns Gottes Ruf, oftmals ganz überraschend wie bei Mose. Vielleicht durch eine zufällige Begegnung mit einem alten Freund, der einem etwas näher brachte von Jesus. Vielleicht durch ein Buch, was uns in die Hände fiel. Vielleicht einfach durch die richtigen Lebensumstände, dass die Weichen, ja, so richtig gestellt wurden, dass wir da an den entscheidenden Punkt kam. Vielleicht auch einfach dadurch, dass dir eines Tages klar geworden ist, dieser Gott, von dem ich schon so viel weiß, von dem ich viel gehört habe, vielleicht von klein auf, er meint mich. Er meint mich persönlich und ich muss mich entscheiden, mich ihm persönlich zuzuwenden. Und vielleicht, möglicherweise, ist auch momentan dieser Moment bei dir, in der Gott in dein Leben treten möchte. Vielleicht ist das jetzt der Moment, in dem Gott dich ruft, dass er dich ruft in eine persönliche Beziehung zu ihm, dass er dich ruft, ja, dein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, dass er dich ruft, umzukehren von deinem Weg und jetzt den Weg Jesu, seinen Weg, einzuschlagen. Vielleicht ist das jetzt dran für dich. Ganze Sache zu machen und persönlich an Jesus zu glauben, denn dazu wurde er ja in die Welt gesandt, dass er ein gerechtes, ein vollkommenes Leben führen konnte auf dieser Welt, dass er sein Leben opfern konnte, damit jeder, der auf ihn vertraut, der sein Vertrauen auf ihn setzt, Vergebung, neues Leben mit Gott finden kann. Lass dich rufen von ihm. Vertrau auf ihn, damit das auch dir gilt, denn Gott, er will in unser Leben treten. Er will in unser Leben treten. Ein zweiter Punkt, Moses Auftrag oder wozu wir auch beauftragt sind. Moses Auftrag oder wozu wir auch beauftragt sind. Es ist sehr spannend hier in dieser Geschichte auch, dass Gott ja nicht nur jetzt so persönlich hier in das Leben von Mose hineinkommt, sondern damit zusammen hängt auch gleich der Ruf in den Dienst, also dieser Auftrag an Mose. Moses persönliche Berufung und sein Ruf in den Dienst, das geht quasi Hand in Hand und es lässt sich eigentlich hier gar nicht voneinander trennen. Und das gilt heute genauso. Das ist immer noch so. Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wenn Gott in dein Leben tritt, dann ruft er dich nicht nur hinein in eine persönliche Beziehung zu ihm, sondern er ruft dich zugleich in einen Dienst für ihn. Ein Christ, der nicht dient, ja, eigentlich gibt's das gar nicht. Zugespitzt, ein Widerspruch in sich selbst. Nicht umsonst sagt Jesus ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr habt eine Aufgabe. Ihr seid berufen als Christen, ja, zu Botschaftern. Wir sind zu Botschaftern berufen, dieses auferstandenen und aufgefahrenen Jesus Christus in dieser Welt. Da gibt es einen Auftrag. Natürlich gibt es dann ganz unterschiedliche Dienste und Aufgaben. Das kann ganz vielfältig aussehen, ganz viele Formen annehmen. Aber wir alle, wir sind beauftragt. Und Gott legt uns ja die Dienstmöglichkeiten ganz häufig auch direkt vor unsere Füße. Da müssen wir vielleicht nur mal hinsehen. Und dann gibt es schon Gelegenheiten. Vielleicht gibt es bei dir einen neuen Arbeitskollegen, der so eine gewisse Offenheit mitbringt für das Evangelium. Dann bist du da und dann ist da ein Dienst möglich. Dann kannst du da einen Dienst tun. Vielleicht gibt es neue Leute, die zur Gemeinde stoßen, die irgendwie zugezogen sind, die Anschluss suchen. Das ist eine Dienstgelegenheit, eine Möglichkeit, ihnen und Gott zu dienen. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen darüber reflektiert und mit offenen Augen durch die Welt geht, das Leben betrachtet, dann gibt es doch ständig eine ganze Reihe von Möglichkeiten zum Dienst. Und da sind wir gefragt, da sind wir berufen. Es ist ja auch nicht zufällig, an welcher Stelle wir leben, an welcher Stelle wir sind, in welche Situation wir kommen. Auf der anderen Seite kennen wir, genau wie Mose, auch diese Ängste und Ausreden, die uns manchmal abhalten davon, einen Dienst zu tun. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Kapitel 3, Vers 11. Wer bin ich, dass ich das tue, fragt Mose. Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Hirte. Warum soll ich da jetzt hingehen? Diese Aufgabe, sie ist doch viel zu groß für mich. Wer bin ich denn? Vielleicht kennst du diese Frage. Wer bin ich denn, dass ich sowas tun soll? Vielleicht hast du da auch manchmal so, ja, ein Stück weit Minderwertigkeitsgefühle, was einen Dienst für Gott angeht. Wer bin ich denn, dass ich meinem Nachbarn etwas von Gott sage? Mit welchem Recht mische ich mich da ein in seine persönlichen Belange und Ansichten? Oder wer bin ich denn schon, dass ich eine Gemeindegruppe anleite? Gott sagt zu Mose, ich will mit dir sein. Und Gott sagt das auch zu dir, wenn du in seinem Namen einen Dienst tust. Ich will mit dir sein. Du bist ein Gesandter des auferstandenen und aufgefahrenen Herrn Jesus. Wenn du mit deinem Nachbarn sprichst über das Evangelium, wenn du einen Dienst tust hier in der Gemeinde, wenn du einfach jemandem hilfst, du bist ein Mitarbeiter Gottes. Ich will mit dir sein, sagt Gott. Aber Mose, ihm plagen noch weitere Zweifel. Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist denn sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Vers 13 ist das mit anderen Worten. Was ist eigentlich meine Autorität? Wer gibt mir hier Vollmacht? Und Gott antwortet dann, indem er hier seinen Namen ausspricht. Ich bin, der ich bin. Jahwe, dieser geheimnisvolle Gottesname. Also Jahwe, Gott selbst, ist Moses Autorität für den Dienst. Und er ist unsere, deine Autorität für den Dienst. Er ist es, der dir Vollmacht gibt, zum Beispiel offen über deinen Glauben zu sprechen. Er ist es, der dir Vollmacht gibt, auch zu einem Bruder, zu einer Schwester hinzugehen und ihn oder sie vielleicht auf einen Irrweg mal aufmerksam zu machen. Ich bin, der ich bin. Dieser einzigartige Gott ist es, der uns zum Dienst beauftragt. Es ist seine Vollmacht, mit der wir unterwegs sind. Aber Mose gibt nicht klein bei, ne? Der hat immer noch so manches im Kopf, er hat immer noch Vorbehalte und er fürchtet ein Glaubwürdigkeitsproblem. Kapitel 4, Vers 1, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden mir nicht glauben. Man wird mich nicht ernst nehmen, denkst du dir vielleicht auch manchmal. Oder verwandt damit, mein Dienst, der wird sowieso keinen Unterschied machen. Mose, er bekommt dann hier an dieser Stelle von Gott drei Zeichen. Das wäre sicherlich auch praktisch für heute sehr eindrucksvoll, so diese Zeichen. Aber auch wenn es das nicht ist, was Gott uns gibt, wenn er uns beauftragt, so hat er uns doch etwas anderes gegeben. So schickt er uns ja fort, so beauftragt er uns ja, mit seinem Heiligen Geist zu gehen. Er sendet uns mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Geist, er kann ja bestätigen, zum Beispiel, was du sagst. Dass jemand plötzlich überführt wird von der Wahrheit Gottes. Dann hast du kein Glaubwürdigkeitsproblem mehr. Und dieser Geist, der kann auch Frucht hervorbringen aus dem, was du tust, was Ewigkeitswert hat. Also fürchte nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem, lass dich davon nicht abhalten, auch nicht vom drohenden Misserfolg. Vertraue in deinem Dienst vielmehr auf diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Denn Gottes Geist, er kann auch unsere bescheidenen Gaben nutzen oder aus unseren kleinen und kümmerlichen und irgendwie vielleicht manchmal auch armseligen Anfängen, kann er etwas ganz Großartiges machen. Daraus kann etwas ganz Großartiges wachsen. Aber, und das ist der vierte Einwand hier von Mose, aber ich bin doch gar nicht geeignet für diese Aufgabe. Ich kann ja gar nicht so gut sprechen. Ich soll da jetzt hingehen und mit dem Pharao reden? Kapitel 4, Vers 10. Vielleicht denkst du dir Ähnliches. Ich kann das gar nicht. Ja, der Pastor, der kann das vielleicht. Der hat das gelernt, studiert, der muss das können. Der kennt die Argumente. Oder der Gemeindeleiter vielleicht. Der hat immer ja so viel Mut und Selbstbewusstsein. Der kann das. Oder meinetwegen irgendjemand anders, Schwester XY. Ja, die ist so begabt, so kreativ, die hat so eine gute Art, die nimmt die Leute immer mit. Aber ich? Gott sagt zu Mose hier, Kapitel 4, Vers 11 und 12, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mit anderen Worten, ich bin doch Gott. Ich bin doch der Schöpfer, der dich gemacht hat. Und ich werde dich auch befähigen. Es stimmt eben, was man so sagt. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Darauf darfst du vertrauen. Vertrauen überhaupt, das ist hier das Stichwort. Darauf kommt es letztendlich entscheidend an. Das wird hier ganz deutlich beim letzten, beim fünften Einwand von Mose. Mose, ihm fällt eigentlich nichts mehr ein, aber er will einfach nicht. Und darum sagt er dann in Kapitel 4, Vers 13, mein Herr, sende, wen du willst. Sende, wen du willst, aber Hauptsache nicht mich. Er will nicht. Er weigert sich. Er hat so eine tiefsitzende Ablehnung, einfach jetzt hier das zu machen und Gott zu vertrauen an dieser Stelle. Und wir sehen dann Gottes Reaktion. Gott wird zornig. Und wir lesen sogar, dass er sehr zornig wird. Ich bin kein großer Kenner oder kein großer Fan der britischen Monarchie. Aber so in diesen Tagen, jetzt in denen Prinz Philipp starb, da ging das Thema dann doch nicht ganz an mir vorbei und ich bin so ein bisschen aufmerksam auf ihn und auch auf die Queen selbst geworden und habe dann mal so nachgeschlagen, da so ein paar biografische Daten. Und habe ich gesehen, seit fast 70 Jahren steht diese Frau, die Queen, an der Spitze der britischen Monarchie. Fast 70 Jahre. Wahnsinn, ne? Sie steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Und sie füllt mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer ganzen Person diese Rolle aus. Da gibt es auch keinen echten Ruhestand, glaube ich. Die muss ja immer noch auftreten. Da gibt es kein Entkommen aus dieser Funktion, dass man mal sagt, ja, ich habe das jetzt 15 Jahre gemacht, jetzt mache ich mal was anderes. Nein, das ist ihre Lebensaufgabe. Und ganz offensichtlich fühlt die Queen sich an diesen Ort, an diese Stelle, in diese Aufgabe gestellt, obwohl sie sich das ja gar nicht ausgesucht hat, sondern ja schlicht hineingeboren wurde. In diese Familie, in diese Aufgabe. Königin zu sein, das begreift sie ganz offensichtlich als ihre eine Lebensaufgabe, als ihren einen Dienst, den sie unbedingt tun muss. Und das finde ich dann schon beeindruckend. Mit welchem Ernst und mit welcher Konsequenz sie dann auch diese Rolle ausfüllt. Auch wir, wenn wir darüber mal nachdenken, wir haben eigentlich auch diese eine Lebensaufgabe. Denn Gott hat uns berufen. Wenn du ein Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann hast auch du einen Auftrag. Einen Auftrag, der dein Leben auch bestimmen und auch ausfüllen soll. Und das ist wichtig, dass wir das nicht ignorieren. Nicht Gottes Auftrag an uns ignorieren. Sondern dass wir Gottes Auftrag annehmen, wahrnehmen. Wir sind die Botschafter des auferstandenen und aufgefahrenen Herrn Jesus in dieser Welt. Das ist unsere eine Lebensaufgabe. Das ist deine Lebensaufgabe als Christ. Ja klar, er sendet uns an unterschiedliche Orte, an unterschiedliche Stellen. Da gibt es, wie gesagt, eine Menge Möglichkeiten. Da legt er uns auch Möglichkeiten vor die Füße. Die Auswahl ist riesig. Das kann sich auch ändern. Aber wichtig ist an dieser Stelle, lassen wir uns beauftragen und überwinden wir hier unsere Ängste und Vorbehalte, die wir da sicherlich an mancher Stelle haben. Denn er ist mit uns. Er ist mit uns. Er ist es, der uns Autorität und Vollmacht gibt, auch uns Normalos, nicht nur damals Mose. Sein Geist kann auch unser bescheidenes Werk fruchtbar machen und Gott wird uns, die Berufenen, auch befähigen. Er wird uns befähigen. Also Gott ruft Mose und Gott ruft uns nicht nur in so eine persönliche Beziehung zu ihm, sondern er beauftragt uns auch. Er gibt uns eine Rolle, eine Aufgabe, die wir ausfüllen sollen. Ein letztes, ein drittes Moses-Privileg oder wie wir dem heiligen Gott begegnen. Moses-Privileg oder wie wir dem heiligen Gott begegnen. Was ist eigentlich so das, was wir unseren Kindern oder den kleinen Kindern, wenn wir mit ihnen über Gott sprechen, so als erstes beibringen? Ich habe so überlegt, wahrscheinlich, eins der ersten Themen ist sicherlich, dass Gott alles gemacht hat, dass er die Welt geschaffen hat. Wir bringen ihn so Gott als den Schöpfer aller Dinge näher. Und das ist ja auch anschaulich, das ist gut zu fassen und das beantwortet ja auch die Fragen der Kinder nach dem, ja, woher kommt denn das eigentlich alles her? Und wir erklären ihnen dann, dass Gott die Bäume gemacht hat, genauso wie die großen Felsen, dass er die Sonne geschaffen hat, genauso wie den Mond und die Sterne, dass er die Tiere gemacht hat, die Meere und Ozeane und letztendlich auch sie selbst. Und die Kinder staunen. Wow, so groß, so stark ist Gott. Und wir sagen, ja, so groß, so stark ist er. Wie ist es hier? Als Gott Mose begegnet, was ist hier das Thema, was er Mose als erstes näher bringt? Es ist hier nicht sein Schöpfungshandeln. Es ist auch nicht seine Liebe oder seine Barmherzigkeit. Schauen wir mal auf Verse 5 und 6 in Kapitel 3. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das Erste, was Mose hier über Gott lernte, war seine Heiligkeit. Seine Heiligkeit. Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und Mose, er reagiert auch entsprechend. Er verhüllt sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Was bedeutet das, dass Gott heilig ist? Es bedeutet zum einen, dass Gott anders ist. Er ist einfach völlig anders. Völlig anders, als wir Menschen es sind. Er ist anders. anders als alle anderen Geschöpfe, anders als alles, was wir von dieser Welt kennen. Er ist heilig. Gottes Heiligkeit betont also zum einen seine Andersartigkeit. Er ist nicht einfach, ja, wie ein großer Held vielleicht oder wie ein starker Herrscher, prinzipiell irgendwie vielleicht noch wie wir, aber nur eben besonders gut und besonders herausragend. Nein, er ist anders, eine ganz andere Kategorie. Das bedeutet es, wenn wir davon sprechen, dass Gott heilig ist. Er ist anders. Und vielleicht mal etwas Zweites, um das so ein bisschen auch noch deutlicher zu machen. Es bedeutet natürlich auch, dass Gott rein und vollkommen ist. Da gibt es keine Schattenseite bei ihm. Da gibt es keinen Makel, keinen Fehler. Er ist rein, ganz gleich, wie genau du hinsiehst, wie genau du ihn kennst. Jetzt kommt ja mit dem Frühling und dem Sommer so langsam wieder die Obstsaison. Und vielleicht kennst du das, wenn du dann in den Supermarkt gehst und du möchtest dir vielleicht ein paar Pflaumen kaufen oder Pfirsiche oder irgendwie sowas, dann gehst du dahin zu der Kiste und du schaust dir diese Früchte genau an. Nimmst dir die so raus und guckst sie dir von allen Seiten an und ja, du willst einfach gucken, ne, dass du keine kaufst mit irgendwelchen Stellen, mit irgendwelchen Dellen oder mit irgendwelchen Makeln. Und manche Leute zumindest, die machen das sehr sorgfältig. Ich habe da jetzt eigentlich nicht so die Neigung zu, aber ich habe auch gemerkt, dass das Probleme mit sich bringt, wenn man da nicht so genau schaut. Dann spätestens zu Hause kommt meine Frau und guckt sich das an und hält es mir dann vor die Nase und sagt mir, was hast du denn da gekauft? Hast du diese Stelle nicht gesehen? Also, genau hinsehen, das lohnt sich an dieser Stelle. Und zumindest hier habe ich das auch gelernt inzwischen. Das macht schon einfach Sinn. Es gibt nur ein Problem. Es gibt nur ein Problem. Wenn du nur genau genug hinschaust bei diesen Früchten, ne, von allen Seiten dir Zeit nimmst, ein bisschen näher rangehst, du musst nur lang genug schauen und irgendwann siehst du überall eine Delle oder ein Makel. Fast an jeder Frucht. Gut, nicht jeder ist so groß, nicht jeder ist jetzt wirklich relevant, also du musst deswegen nicht gleich alles dann zurücklassen. Aber im Prinzip ist es schon so, du musst nur nah genug rangehen, lang genug schauen, dann findest du überall einen Makel. Keine Frucht ist vollkommen, ist perfekt. Und das ist bei Gott eben völlig anders. Bei ihm ist es ganz anders. Da ist es so, je näher du guckst, je näher du rangehst, also je länger du schaust, je besser du Gott kennst, desto reiner, desto makelloser, desto vollkommener wird er dir erscheinen, weil er heilig ist. In dieser Welt ist es immer so, je länger du guckst, desto mehr Fehler findest du. Bei Gott ist es ganz anders. Je länger du guckst, desto makelloser und vollkommener erscheint er dir, weil er heilig ist. Weil er rein ist, weil er keine Schwachstellen hat, keine Fehler, keine Makel, keine Dellen, keine Unvollkommenheiten, keine Mängel. Er ist heilig. Und dieser heilige Gott, er ist es, der Mose hier ruft. Mose, Mose, Vers 4. Und der sich ihm auch offenbart, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dieser Gott, er ist es auch, der heute noch uns ruft, der dich gerufen hat, der dich heute ruft, der dir begegnen will. Dieser heilige Gott. Das müssen wir mal bedenken auch. Es ist dieser Gott, der uns da ruft. Machen wir uns das klar, mit wem wir es zu tun haben in Jesus Christus. Mit dem heiligen Gott selbst. Mit dem heiligen Gott, der so ganz anders ist als wir, der rein und vollkommen ist. Er ist es, der uns ruft in die Lebensgemeinschaft mit ihm und aber auch in den Dienst in seinem Königreich. Er will uns begegnen. Und Mose, wie reagiert er? Instinktiv, glaube ich, hier, ja, sehr gut. Er verhüllt sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er reagiert mit Respekt, mit Achtung, mit Ehrfurcht. So begegnet er diesem Gott. Wie ist es bei uns? Wie sprichst du mit Gott zum Beispiel in deinen Gebeten? Ich meine jetzt nicht, dass wir irgendwie unnatürlich und hochgestochen formulieren müssten. Sicher nicht. Aber sind unsere Gebetszeiten von Lob und Ehrerbietung geprägt? Ist das die Art und Weise, mit der wir uns Gott nähern? Kommen wir mit so einer Herzenshaltung vor Gott, dass er der Heilige und Vollkommene ist und ich sein Geschöpf? Wie gehst du um mit dem, was Gott dir aufträgt in seinem Wort? Wie nimmst du das an? Wie ein Rezeptbuch, dass du da so durchblätterst und dir schaust, was sieht schmackhaft aus, was ist für mich passend, was kopiere ich mir raus und den Rest stelle ich wieder zurück? Oder nimmst du alles an, auch vielleicht die bittere Medizin, die dir nicht so schmeckt? Gott ist heilig. Vergessen wir das nicht. Gottes Heiligkeit ist das Erste und Wichtigste, was wir über ihn wissen müssen. Nicht umsonst lesen wir das auch wieder und wieder in der Bibel von seiner Heiligkeit. Jesaja 6, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann am Ende der Bibel in der Offenbarung, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Gott ist heilig. Und es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg, es ist eine Ehre und es ist unser ganz großes Glück, dass er uns ruft, dass er uns beauftragt, dass er in unser Leben tritt, uns Freiheit schenkt und dass er uns beauftragt, dass wir ihm dienen dürfen. Amen.